Der Kinocast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris.
Einen schönen guten Tag, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gerade einen unglaublich witzigen Kommentar gelesen, Entschuldigung. Das ist bei mir gerade aufgeploppt, zu der Neuverfilmung von Schneewittchen. Da hat einer drunter geschrieben, wenn ich in einem Flugzeug wäre, würde ich immer noch rausgehen.
Okay, hallo, hier ist der Erik erstmal. Ihr merkt schon hier, euer Comedy-Podcast. Jawohl,
das war der erste. I'm rooting for the poisoned apple.
Das war der erste von vielen Schenkelklopfern, die ihr heute erwarten könnt bei uns. Wir haben nämlich die Sneak Preview gesehen, Hombre Lobo. Also wir sind ja mittlerweile spanisch affin, seitdem wir Hombre del Saco hatten, kommt jetzt Hombre Lobo. Also der Wolfman heißt der, in Anführungszeichen, deutsche Verleihtitel Wolfman.
Ja, aber also nicht mit Benicio del Toro und Anthony Hopkins. Nicht der Wolfman aus dem Jahr 2010, sondern nur Wolfman.
Auch nicht der mit George Clooney und Brad Pitt. Das war nur Wolves. Ja. Und auch nicht der mit Michael J. Fox, der gut Basketball spielen konnte. Für die Älteren. Das war Teen Wolf. Nein. Und auch nicht irgendwelche glitzernden Vampire gegen Werwölfe. Nein. Also einfach Wolfman. Den hatten wir in der Sneak Preview. Darüber reden wir dann gleich als erstes. Dann gibt es natürlich die Sneak-Tipps für die morgige Sneak-Preview der Innenstadtkinos Stuttgart hier bei uns. Und ja, Kinocharts, Neustarts der Woche. Dann sprechen wir natürlich auch über die Oscar-Nominierungen, die jetzt bekannt gegeben wurden, mit leichter Verzögerung wegen den schlimmen Waldbränden in Kalifornien. Und natürlich auch die Razzies, also die schlechtesten Filme, die Goldenen Himbeeren-Nominierungen. Ist natürlich auch interessant, was da dabei ist. Ich glaube, ich habe fast alle gesehen davon. Im Heimkino habe ich gesehen Back in Action mit Jamie Foxx und Cameron Diaz auf Netflix. Der Chris hat geschaut Der Heimweg auf Amazon Prime. Und ich habe noch geschaut Star Trek Sektion 31 auf Paramount Plus.
Richtiger 31er.
Ja, und wir werden natürlich auch über das Staffelfinale der ersten Staffel von Star Wars Skeleton Crew berichten. Für die, die es noch nicht gesehen haben, da werden wir rechtzeitig darauf hinweisen, dass ihr da mal skippen könnt. Ja, das war eigentlich so das wilde Programm für heute. Denn wir beginnen mal mit Wolfman. Da wird der Chris mal kurz sagen, worum es da geht. On the Lobo.
Ja, Wolfman ist früh im Jahr einer der Filme, die sich sehr schnell in Vergessenheit bringen werden.
Das stapelt doch nicht gleich so tief.
Ja, ich will aber keine großen Erwartungen wecken. Ich meine, wenn die Flop-Wahl zum Sneak-Film des Jahres jetzt schon laufen würde, wäre der auf jeden Fall vorne dabei. Wolfman ist ein Horrorfilm, so läuft er, von Leigh Whannell, der jetzt dann in die Kinos kommen müsste. Ich glaube, diese Woche, nächste Woche, ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube nicht so. Oder kam jetzt am Donnerstag sogar? Müssen wir nochmal checken.
23. Januar.
Dann kam also er am Donnerstag. Es spielen mit Julia Garner, die spielt die Charlotte, eine geliebte Ehefrau und Journalistin. Christopher Abbott, der spielt den Blake, ein Autor, Vater und Fulltime Dad einfach gerade. Und Matilda Firth als Ginger, die spielt einfach Tochter. Und es geht darum, dass Blake ganz als Kind mit seinem Vater irgendwie immer in den Wäldern unterwegs war zum Jagen und zum Survival-Training und alles Mögliche. Und da ist schon eine komische Kreatur rumgerannt, die irgendwie von den Indianern auch schon einen Namen bekommen hat. Irgendwie der
Ach so, du hast ja den Anfang nicht gesehen. Darf ich da kurz zusammenfassen?
Ja, aber war das so die Indianerkrankheit oder irgendwas?
Genau, ja, nicht Indianer, also Uri-Ureinwohner, die dort in der Region unterwegs waren. Die haben schon davon berichtet, dass manchmal welche von einer komischen Krankheit befallen wurden, die sie zu wilden Tieren hat werden lassen. Und so soll auch so ähnlich wie Bigfoot oder sowas, so, soll so eine Gestalt durch die Wälder streifen und vor der haben sie alle ein bisschen Angst. Die gehen dann nicht gern nach draußen, wenn es dunkel wird, weil dann kommt die, soll die Gestalt rauskommen. Und deswegen haben die, wenn sie in den Wald jagen gehen, also der Vater, der will den Sohn so ein bisschen erziehen in die Richtung, ja, Überleben im Wald und so weiter, so Self.
Survival und alles Mögliche.
Ja. Und da haben sie natürlich auch eine Begegnung. Ich weiß nicht, warst du da schon drin, wo die
auf dem Hochsitz? Ja, da war ich schon drin, wo sie auf dem Hochsitz sitzen und dann dieses Wesen, dieses Etwas, da kommt wohl. Er sagt natürlich zu seinem Sohn, das war ein Bär und du siehst das Wesen nicht, du siehst nur den Atem aufsteigen vor und hinter den im Hochsitz sitzenden Menschen. Und es begibt sich dann, dass der Sohn da irgendwie auch so ein bisschen auf eigenes Ding macht und auch, wie es halt ein Kind ist, ne? Der selber gerne unterwegs ist und dann sich halt auch im Wald mehr oder weniger bei der Jagd nach dem Hirsch, nach einem kleinen Hirsch da auch verläuft, mehr oder weniger. Und dann gibt es da noch mehr Stress und was weiß ich was. Lange Rede, kurzer Sinn. Zu Hause funkt der Vater dann von seiner Hütte aus, die mitten im Nirgendwo liegt, auch so raus, so, ja, oh, wir hatten eine Begegnung und bla bla bla. Und er kriegt es dann mit und dann gibt es einen Zeitsprung 30 Jahre später.
Übrigens, erster Filmfehler, wo ich raus war, ne? Der funkt auf Kanal 9, das ist üblicherweise der Notkanal und da hält er ein ganz normales Gespräch mit seinem besten Kumpel, also von daher, da war ich schon ein bisschen raus.
Ja, also geht gut los, wie man sieht. Und dann 30 Jahre später, man sieht ihn, wie er mit seiner Tochter da unterwegs ist, da so ein bisschen auch auf Sicherheit immer vom Kind bedacht ist.
Aber in einer anderen Stadt, ne? Also in der Stadt, Großstadt.
In der richtigen Stadt, genau. Und er erhält dann, also man erhält erstmal noch die Info, dass es irgendwie wohl in der Ehe nicht ganz so geil läuft auch. Und ja, trotzdem bekommt er einen Brief, ein Schreiben, wo drin steht, dass sein Vater jetzt endgültig für tot erklärt wurde. Und er möge bitte die Hütte räumen oder die Hütte verkaufen oder was weiß ich was. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Man fährt los, fährt mitten ins Nirgendwo zu der Hütte, um die zu finden, um da das Zeug rauszuholen. Es kommt natürlich die ganze Familie mit, weil machen wir einfach einen Familienausflug draus. Alles ganz arg schön, ganz arg toll. Trifft dort auch auf eher Gestalten aus der Vergangenheit, einen alten Nachbarsjungen.
Red Shirts.
Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ich habe gerade schon von dir auf die Finger bekommen, weil ich statt Ureinwohner Indianer gesagt habe. Deswegen wollte ich jetzt nicht auch noch gleich mit dem anderen, aber ist schon okay. Und sie fahren dann bei Nacht dorthin, Nacht und Nebel und alles Mögliche. Und plötzlich auf der Straße steht ein Viech oder ein Mensch oder irgendwas. Es ist nicht ganz klar, was es ist. Auf jeden
Völlig
Fall
kann unvorhersehbar.
Er kann gerade noch ausweichen. Riesenunfall mit dem Umzugswagen. Und der liebgewonnene Nachbarsjunge, der so sympathisch herüberkam, zu Beginn schon gleich, der nur helfen wollte, wird natürlich gleich mal das erste Opfer von diesem komischen Wesen. Und ab da beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Sie flüchten, finden dann doch noch die Hütte oder das Haus von dem Vater, wo sie rein sollten. Und irgendwie kassiert der Blake aber doch noch auch einen Kratzer von eben diesem Wesen.
Oh nein.
Und ab da geht's dann los, weil eventuell könnte es sein, dass Blake nun infiziert ist. Ja.
Weißt du eigentlich, woher man den Regisseur kennt?
Weiß ich nicht.
Der war, kennst du den Film Saw, wo die zwei in diesem Raum aufwachen da?
Nee, noch nie gehört. Was ist
das? Ich meine, ob du dich erinnern kannst an die zwei, also war einer von den beiden.
Ja. Saw hatten wir damals in der Sneak.
Ja,
er war einer von den beiden der Angeketteten.
Genau, also er war Schauspieler. Also er hat überhaupt sehr viele Rollen auch gespielt in diversen
Welcher, Filmen. Der wo rausgekommen ist oder der andere?
Boah, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den beiden jetzt
raus. Das muss ja eigentlich der sein, wo rausgekommen ist.
Muss einfach mal
das hätte er einen Film nicht machen können.
Ja, stimmt. Nee, er hat eigentlich eher so Schauspielerfahrungen und hat jetzt auch ein paar Filme gedreht und hat ein paar Sachen geschrieben auch, ja. Ja. Der hat ja vorher The Invisible Man gemacht. Den hat man, glaube ich, während Corona mal besprochen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Gott, lange ist her. Ja, jedenfalls beginnt halt eben das Versteckspiel darin und man muss irgendwie die Nacht durchstehen und versucht dann zu flüchten, während es dem Vater immer schlechter geht, also während es Blake immer schlechter geht, beginnt für Charlotte und Ginger natürlich der Kampf gegen das Viech und gegen den eigenen Mann mehr oder weniger, der sich halt mehr oder immer mehr so in Richtung Schoßhund entwickelt. Und es ist teilweise an Peinlichkeit fast nicht zu überbieten. Also wenn man sieht, dass sie auf so ein Gewächshaus mit so einer Folie flüchten.
Also wirklich, also. Also
es sind sehr viele Situationen dabei, wo du dir nur denkst, so, ach du Schande. Ganz arg vieles, wie es gemacht ist, wie es gesprochen wird, wie die Mimik von den Charakteren, das ist einfach nur bad. Das ist wirklich richtig mies. Was ich sagen muss, was den Film bei mir tatsächlich ein bisschen noch gehoben hat, war dieser Wechsel von der Wolf-Ansicht zur Mensch-Ansicht.
Stimmt, das fand also ich diese, ganz cool gemacht. Ja, dieser Kameraeffekt oder wahrscheinlich Spezialeffekt, wo gezeigt wird, wie sieht er gerade die Welt und wie sehen alle anderen das, das war schon echt nice, aber man hat es auch übertrieben, fand ich dann irgendwann.
Ja, irgendwann schon.
Also, ja.
Ja, und so ergibt sich eben dieser Kampf und eventuell, wer weiß, vielleicht taucht ja der totgeglaubte Vater auch noch mal
auf. Oh nein, vielleicht auch nicht. Muss ich jetzt mal. Vielleicht auch nicht. Ja, wer weiß.
Ja, ich sage also, ja, vielleicht.
Dieser Möglich. Film war an Dämlichkeit nicht zu überbieten. Also und ich habe Mut zum Trash. Ja, ich gucke sehr viel, aber das Problem ist bei dem Film, der nimmt sich selber viel zu ernst. Also ich meine, du kannst so einen Film machen, gerade im Bereich Horror. Entweder du machst einen ernst gemeinten Horrorfilm, der richtig gut funktioniert, dann musst du aber auch die Mechaniken ernst nehmen. Wenn du das Setting machst, was, wie, wer, warum, und ich meine, die sehen schon, was da passiert, ja, an dem ersten Redshirt, der da stirbt, ne? Und nee, trotzdem, ach nee, wir lassen mal den noch, wir lassen den mal hier neben uns im Bett schlafen. Also das ist an Dämlichkeit und was du gemeint hast mit dem Gewächshausdach, das ist wirklich, also es ist einfach so dämlich.
Vielleicht wirklich für die geneigten Hörerinnen und Hörer da draußen, auch für die sehr geschätzten, der Erik hat sich während dem Film schon darüber unendlich aufgeregt und halber totgelacht, wie bescheuert das eigentlich ist. Und, na klar, hält das!
Also.
Ja, war schon schlimm.
War nicht also, nur das, es waren ja so viele andere Szenen, die einfach völlig dämlich waren. Ja, wir gehen mal raus. Ach nee, da draußen, gehen wir wieder rein. Lass uns vielleicht doch nochmal rausgehen. Da ist das Auto.
Ja, lass uns
raus. Ach nee, lass uns doch wieder reingehen.
Ja, gut war ja, komm, wir lassen uns rausgehen und wir lassen die Türe hinter uns einfach zufallen. Und dann gehen wir aber zurück, aber müssen erstmal wieder aufschließen. Das fand ich auch großartig.
Ja, gut,
so.
In Amerika. Ah ja, die haben ja diese Papptüren, ne? Ich meine, da kommt so ein wildes Tier, was sonst was zerreißt, was da wirklich Autotüren beschädigt, ja, kommt natürlich nicht durch so eine amerikanische, also durch diese Insektenschutztür, die da vorne dran ist, ne, kommt es natürlich nicht durch, ne. Also es rumpelt da an die Tür.
Vielleicht war die magische.
Weiß und die drinnen schauen gespannt von innen auf diese Papptür. So, aber sie hält, ja, aber, ach nee, das war alles. Und hier Julia Garner, die ich ja bei Ozark so geliebt habe in der Serie und die ja wirklich auch, die hat Golden Globe und Emmy gewonnen und alles, ne? Völlig verschenkte Rolle hier, völlig verschenkt. Also was sie sich damit angetan hat, weiß ich auch nicht.
Das weiß keiner so genau.
Das Kind, unmöglich, ey. Huiuiui.
Ja, das war auch, wie war das, Kind legt Hand auf, weil der Papa legt ja mal Hand auf bei ihr und sagt, ich weiß, was du denkst.
Ach, ja.
Und das macht sie natürlich danach, aber Papa auch, ist ja klar.
Und dann natürlich, wenn sich eine Person verwandelt, ist man halt schnell wieder bei so Sachen wie die Fliege oder sowas. So. Meine Finger beginnen eine seltsame Konsistenz abzusondern. Oder so, ne? Und dann hier Brundlefly und so. Ah, geiler Film mit, also ich mag die Neuverfilmung da mit Cronenberg, mit Dings hier, ja. Nee, und da hast du dann wieder genau die abgekupferten Szenen von die Fliege, wo dann halt, wo nach und nach zieht er sich einen Zahn raus und oder fallen die Finger
nicht. Stimmt, die Zähne waren auch geil.
Ja,
aber es war sehr vieles sehr anstrengend und sehr so, oh mein Gott, und
Was hattest du vorhin von Disney ein paar, von Schneewittchen, mal gucken, was hier so die coolen,
ja. coolen dann, User-Reviews. Muss man noch dazu sagen, am Ende des Films gab es Applaus im Saal.
Weil er vorbei war.
So gut kamen wir an.
Oh Gott, ja, IMDb, die sind ja noch relativ wohlwollend, also die liegen ja sogar über 5 bis 6 Punkte.
Spannend.
Hier hat nur einer ein Zitat
nicht, gebracht.
Mommy, he wants this to be over. Ja, wir alle. Wir alle. genau. Also schwieriger Film. Da wohl, vor allem, der hätte wirklich gut werden können, aber der ist ein paar Mal sowas von falsch abgebogen.
Ja, brutal. Also
was ich halt gerade auch ganz okay fand, war so dieses, sag mal, dieses Foreshadowing, das, oder quasi dieser Rückblick, wo er mit seinem Vater in dem Wald ist und dann dieser Cut mit 30 Jahren und man weiß halt nicht, was so inzwischen passiert, dass das dann so ein bisschen enthüllt wird auch, was da war. Die Frage ist halt nur, wie ist der Junge überhaupt dann wieder aus dem Wald raus? Wahrscheinlich sollte der Film ursprünglich damit beginnen, dass er diese Schlüssel von seinem Elternhaus bekommt und und dann quasi dahin geht, aber das fanden sie wahrscheinlich dann doch alles zu langweilig. Da haben sie die erste Szene noch mit reingemacht, schätze ich mal. Deswegen war dann auch dieser komische Sprung und Schnitt, der aber wiederum ganz interessant war. Und wie gesagt, dieser Kniff halt mit der Sichtweise, wie sieht so ein Wolf das alles und wie kann er was verstehen, weil er verändert sich ja nach und nach und kann nicht mehr die Sprache verstehen. Ja.
Das war es halt dann wirklich dann auch schon. Also wie gesagt, ich kann sonst auch nicht mehr groß viel über diesen Film sagen, auch nicht, wie er ausgeht. Sie sind ja schon verheiratet, sonst hätte ich jetzt gesagt, die heiraten am Ende, aber aber ja, es ist, wie es ist, er ging, oh Gott, wie lange hat er gedauert? 100 Minuten irgendwas, glaube
ich? Ja, ging, glaube ich, sogar 1,43, ja, 100 Minuten.
Ja, also, ja, knapp 100 Minuten. Aber puh, also schwere Kost.
Der war gar nicht mal so gut. Nee. Ursprünglich sollte wohl, was stand hier? Ryan Gosling die Hauptrolle spielen. Ich glaube, das war gut, dass er sich das nicht angetan hat.
Entschuldigung. Ja, klar. Also Ryan Gosling die Hauptrolle und wahrscheinlich in der Nebenrolle irgendwie Emma Stone oder wer könnte noch in Frage kommen? Jennifer Lawrence wäre auch top.
Und ich finde ja, ich meine, die Blumhouse-Filme, das sind halt immer irgendwelche, ja, ich in Anführungszeichen, aber im besten Sinne gemeint Billig-Horrorfilmchen, ja. Aber da sind einige dabei von den Blumhouse-Filmen, die ich sehr mag. Ich denke nur an Happy Death Day oder so oder auch andere Sachen. Die mag ich einfach, weil die haben immer irgendwie, machen die ein bisschen was Neues. Oder ich glaube, Smile war doch auch so ein Blumhouse. Die haben immer irgendwie so ein Dreh drin, so ein Kniff, wo ich sage, oh, das huckt mich jetzt. Da ist eine coole Idee drin. Der hat ja null Idee. Also keine eigenen Ideen. Das war einfach nur, ja, das, also da war ja nichts dabei, was irgendwie neu war. Wie gesagt, die ganze Verwandlung war irgendwie von die Fliege. Die Personen agieren alle irgendwie dämlich. Und ja, gut, dass da irgendwo im Wald ein Monster ist, was irgendwie schon die Ureinwohner gesehen haben. Ja, mein Gott, aber der hatte nichts, was sonst so. Ich meine, selbst wenn die manchmal ein bisschen sehr preisgünstig produziert sind, die Blumhouse-Sachen, da ist meistens immer irgendwas drin, was cool ist. Und hier war nichts drin. Und das fand ich nicht so gut.
Das ist einfach super schade.
Ja.
Einfach super schade.
Und, ja. Ich wüsste auch nicht, was man da hätte reinmachen können. Ich glaube, die Idee ist einfach, da gibt halt nichts her. Ne? Die gibt halt einfach nichts her.
Na, man hat halt vielleicht aus der Idee einfach zu wenig gemacht. Sind wir doch mal ganz, ganz hart hier.
Aber dafür, dass es, also wir sehen ja manchmal Filme in der Sneak Preview, da bist du meistens noch unten, wenn du die Preise wegschaffst, da die Kiste. Da kommen ja manchmal die Filmproduktionsfirmen und die Verleiher und so weiter und da siehst du schon, okay, das ist jetzt mal was aus einem mittleren Regal, das ist was aus einem oberen Regal, okay, das ist jetzt was aus einem unteren Regal, da ist hier irgendwelche Filmförderungen, die hast du noch nie gehört und ganz viele vor allem, das ist meistens immer ein schlechtes Zeichen, weil dann gab es nicht einen Großen, der gesagt hat, oh, das ist eine gute Idee, da gebe ich viel, viel Geld, sondern da hat irgendwie jeder 3,50 Euro gegeben und da mussten sie ganz, ganz viele abklappern. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Aber hier wirklich Top-Filmproduktion, ich glaube, es war Universal, wenn ich mich recht erinnere. Und alles Mögliche dahinter. Und dann kam wirklich so ein Quatsch raus. Ja, Universal Pictures, Blumhouse, genau. Aber Nee, also da hat wirklich die Filmproduktionsfirmen, die wir immer sehen als erstes in der Sneak, wo man schon ein bisschen so, was könnte kommen? Naja, und zumal diesmal war es ja einer von den Tipps, den ich uns getippt habe. Ne, so.
Ja, Erik ist gerade hier, unser Top-Tipper dieses Jahr bisher.
Da habe ich einen Streak, aber nächste Woche nicht, da habe ich überhaupt keinen Plan. Was geben wir denn an Wertung, oder? Wir haben, glaube ich, alles mehr, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich glaube, dass.
Nee, es gibt, wir haben, glaube ich, viel mehr schon gesagt, als es überhaupt zu sagen gibt. Und tatsächlich, ich gebe ihm stolze 1,5 von 10 Punkten. Eben dieser eine halbe Punkt für diesen Effekt. Der Rest war einfach nur mies. Und ich habe schon sehr viele Mieses gesehen, wo ich auch schon.
Gebe ich auch 2 Punkte.
Effekte kann ich auch. Billige Taschenspielertricks hier.
Ähnlich mies. Und deswegen, mehr ist einfach nicht. Beschütze, was du liebst. Wolfman.
Ombre
Lobo. Ja, das ist der deutsche Titel noch dazu.
Ombre Lobo.
Ombre Lobo. El Ombre del Sacco.
Naja, also so ein schönes Schläferzmaterial ist das dann. Vielleicht, aber es ist zu groß, die Produktion, um mal bei Schläfer zu laufen. Okay, werfen wir noch mal einen Blick auf kinocast.net in die Sneak Preview-Rubrik. Wieder so der Schnitt liegt. Die beste Wertung, eine Stimme mit 7 Punkten. Schlechteste Wertungen sind 0 Punkte mit 4 Stimmen. 5 Punkte ein bisschen, 3 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt. Also die meisten Wertungen verteilen sich auf 1 Punkt und 3 Punkte. Denke ich mal, da wird dann der Schnitt irgendwo bei 2, irgendwas liegen. Und 91,67% empfehlen den Film bis jetzt nicht weiter. Die Abstimmung läuft ja noch. Und der Chris wird ja dann morgen in der Sneak Preview in der Moderation dann auch das dann gültige Ergebnis Stop the Count. Nee, das läuft dann immer noch ein bisschen weiter. Dann verlesen, mal gucken. Da wurden einige noch am Montag, die dann gucken, Moment mal, ich gehe heute in die Sneak, ich gucke mal, was da kommt oder was kommen könnte. Und wie lautet der Tipp?
Das ist der Tipp dann für die Sneak 1253 und der lautet Auf dem Holzweg.
Das kann natürlich einiges sein.
Ja, ich habe sogar selber diesmal einen Tipp, der nicht bei den Tipps dabei ist, die hier stehen. Also mach mal.
Ja, ich hoffe, du hast keine Information, was kommt, sonst
wäre. Nein, ich habe tatsächlich keine Information, aber unfair. Ich habe eine Idee. Aber ich kann dir die Idee auch gerne einfach mal so nebenher schicken.
Ja. die Chrissy, tippt auf, warum auch immer, Robert Zimmermann und seine Holzgitarre. Warum Robert Zimmermann? Wer ist das? Weiß nicht. Also da geht es ja um hier in Like a Complete Unknown, der übrigens für einen Oscar mit nominiert ist. Den würde ich tatsächlich gern sehen. Weiß nicht, was hat das mit Robert Zimmermann? Kennst du, sagt dir das was irgendwie?
Nee. Gar nichts, ne.
Ich habe übrigens jetzt, weil ich es gerade selber sehe, ich wollte es eigentlich noch ein bisschen breiter treten, ich habe jetzt die Funktion eingebaut, dass man das auch ein bisschen bewerten kann unten drunter. Man kann da Smileys vergeben. Da kann man einfach unter dem Tipp quasi ein Smiley auswählen, ja, wo man seine Gemütsverfassung zu diesem Tipp kundtut. Ist da jetzt modern, habe ich gehört, mit so Emojis, ne? Deswegen habe ich das mal, ja.
Willkommen in den
2000ern. Tim tippt Trapezium, da OMU-Version, und da haben wir festgestellt, es soll wohl offensichtlich in OMU laufen.
Ja, wurde mir nicht gesagt, kann ich gleich dazu sagen.
Ja, passiert. Der Informationsfluss nach ganz unten. Trapezium läuft auch schon, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das ist, glaube ich, ein Animationsfilm hier, so ein Manga oder sowas. Und der läuft, glaube ich, Anime. Der läuft, glaube ich, parallel in den Innenstadtkinos in OMU. Deswegen weiß ich nicht, ob der bei uns gleichzeitig dann läuft. Der Martin tippt was natürlich gut auf OMU passen könnte, da der ja quasi ein Stummfilm ist, nämlich Hundreds of Beavers, und der wurde ja schon mehrfach getippt, wahrscheinlich weil der in Deutschland schon sehr oft gesneakt hat, und wer ein bisschen in der Szene ist, ein paar Podcasts hört oder so, andere Sneak-Podcasts oder so, der hat den Film schon ein paar Mal gehört. Es tourt anscheinend durch die Kinos, um da so ein bisschen einen Bass zu erzeugen, und da habe ich von ganz großer Scheiß bis sehr, sehr geil alles gehört. Deswegen Hundreds of Beavers, habe ich schon erwähnt. Nee. Der hat doch schon 3 Upvotes hier für seinen Tipp, der Martin. Und Andreas meint auch, dass es mit Holzweg gut passen könnte, weil da geht es auch im Trailer darum, dass die Bieber diesem Trapper oder wie man den nennt, da irgendwie die ganzen Bäume wegknabbern. Und deswegen könnte es sehr gut passen. Ich tippe mal auf Flight Risk mit Mark Wahlberg als mehr oder weniger Flugzeugentführer, der gleichzeitig Pilot ist, in so einem kleinen Flugzeug, wo jemand ausgeflogen werden soll, der offensichtlich irgendein Kronzeuge ist. Und ja, da sind die offensichtlich
sieht auch gut aus, ja.
Auf dem Holzweg, ja. Und keine Angst, ich habe jetzt nicht irgendwie einen wichtigen Plot-Twist verraten, denn man erfährt das schon so im Trailer. Der Cinebasti tippt noch, der hat auch schon einige Male richtig getippt, deswegen sollte man das mal ein bisschen mit betrachten, seinen Tipp. Er findet es schade, dass keine Wiederaufführung von The Wicker Man ansteht, war das nicht mit Nicolas Cage? Das wäre wohl sonst sein Tipp, aber er tippt auf den Film Wunderschöner, das ist glaube ich der Nachfolgefilm von Wunderschön. Was das jetzt mit Holzweg zu tun hat, weiß ich nicht, aber warte mal, nee, den habe ich schon geupvotet. Ah nee, jetzt habe ich geupvotet, so. Jawohl. Okay, das sind die Tipps für die Morgen. Jetzt druckt hier jemand was aus. Ich wäre verrückt. Hört man das?
Was ist bei euch los hier?
Naja, der Drucker steht hier bei mir unten, der Netzwerkdrucker. Und wahrscheinlich kommt meine Tochter jetzt gleich angekleckert, die sich... Oh, was druckt hier für ein Telefonbuch aus? Ich wäre verrückt. Weißt doch, dass ich aufnehme. Ruhe hier. Wenn sie gleich kommt, dann hole ich sie mit in die Sendung. Aber Tür ist zu.
Oh.
Muss er aufmachen. Okay, also Sneak-Tipps für die morgige Sneak-Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. In Stuttgart natürlich, im Gloria. Kommt gerne vorbei, 20.30 Uhr. Bei Wolfman war es sehr gut gefüllt, das Kino. Ich hoffe, dass einige doch davon nicht abgeschreckt sind. Also kommen hier auch manchmal wirklich gute Filme. Und wir werfen mal einen Blick auf die neuen Filme, die diese Woche ganz regulär im Kino anlaufen und schauen mal in die Charts.
Kinocharts und Neustarts.
So, die Charts haben wir wieder nicht bekommen, sehe ich hier gerade.
Ja.
Und deswegen schaue ich mal, ob ich hier irgendwo auf die Schnelle die normalen Kinocharts... Nö, ich finde sie nicht auf die Schnelle, deswegen... Ach doch, hier. Ich lese mal schnell vor, weil du sie ja wahrscheinlich gerade nicht hast.
Ja, mach mal.
Platz 5, der Spitzname. Platz 4 ist Wicked. Platz 3 ist Nosferatu. Platz 2 ist Vaiana 2. Und Platz 1 immer noch Mufasa, der König der Löwen. Und die Neustarts. Was läuft denn alles Schönes an? Da gucken wir mal bei kino.de. Da ist immer eine schöne Zusammenfassung.
Paddington in Peru läuft an.
Darf ich den mal machen? Weil ja, da gehe ich nachher noch ins Kino.
Ah, okay.
Wir haben da Tickets für die Vorpremiere, die heute am Sonntag, den 26.01. stattfindet. Eigentlich nicht in den Innenstadtkinos, sondern in Kornwestheim gehen wir da hin. Ja, ich glaube in Innenstadtkinos läuft die auch, ja, aber meine Frau hat Tickets für die gebucht. Und ja, Paddington in Peru, der dritte Teil der Paddington-Filme, die großartig sind bis jetzt. Ich hoffe, der neue Film ist auch gut und was noch interessant wäre zu wissen, also im Deutschen spricht ja Elias Mbarek den Paddington-Bär, übrigens grandios gut spricht er den. Im ukrainischen Original hat tatsächlich Volodymyr Zelensky den gesprochen. Oh. Ich weiß nicht, wie es in der ukrainischen Version dieses Mal aussieht, ob er den auch wieder spricht. Vielleicht finden wir das noch raus. Was läuft denn noch an?
Es läuft noch an Baby Girl, ein Erotik-Thriller mit Nicole Kidman, Harris Dickinson und Anthony Banderas. Da geht es darum, dass sie irgendwie so ein relativ hohes Tier ist, so CEO irgendwo in der Firma und sich auf eine Affäre mit irgendeinem einen da einlässt und der dann auch anfängt, die Familie zu bedrohen und sowas. Also.
Das ist dann so eine leichte Submissionssache. Also der junge Kerl fängt dann an, ihr ein paar Ansagen zu machen. Das macht sie irgendwie geil, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, dann...
Du weißt schon wieder mehr, wie ich sehe.
Das immer weiter aus. Das sieht man im Trailer.
Hm. Ach so, ja.
Sieht man, ist natürlich Oscar nominiert auch, glaube ich. Ne? Und Globe und so weiter. Hm. Spannend. Das wäre ein cooler Film für die Sneak gewesen. Jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut, weil hier bei kino.de steht ja Anthony Banderas. Ich wollte wissen, ob das Antonio Banderas ist oder ob das jemand anders ist. Es ist tatsächlich Antonio Banderas, also kino.de müsste da vielleicht mal
okay.
Das korrigieren. Steht hier falsch. Der Brutalist startet auch ein, ich glaube, 4-Stunden-Epos mit Adrian Brody als Holocaust-überlebender ungarischer Architekt, der in die USA kommt und dort visionäre Architektur Gebäude erschafft und der Film, der Trailer sieht grandios aus, muss ich sagen, aber oh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt so einen langen Film...
2 Stunden 15.
Nee, nicht 2 Stunden 15, 215
Minuten.
Ja, fast 4 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino geben kann, der ist so lang. Oh. Aber ich glaube, der ist großartig und ich glaube, der braucht die große Leinwand wegen diesen Aufnahmen, die da drin sind. Der Trailer sah Hammer aus. Ich habe den Trailer im Kino gesehen. Der sah so gut aus. Und Oscar nominiert auch. Ja. Der nächste, ist der auch Oscar nominiert, Chris?
Feuerwehrmann Sam, Pontypandys neue Feuerwache. Das sind ja 5 Folgen. 5 Folgen von Feuerwehrmann Sam als Kinoevent, noch vor TV-Ausstrahlung. Oh mein Gott, geht jetzt rein, seht jetzt die 9 Folgen von Feuerwehrmann Sam vor allen anderen im Kino.
Ist das eigentlich noch ein Ding, Feuerwehrmann Sam? Jetzt frage ich mich, du hast ein kleineres Kind.
Ja, wir sind bei Bluey und Bluey okay. ist the shit. Also Bluey ist absolute shit.
Weil Feuerwehrmann Sam, das war ja, kann ich mich erinnern, durchaus, wo mein Kleiner klein war, der hat das ganz gern geguckt, aber ja. Es läuft auch noch an. Ihr seid herzlich eingeladen mit Reese Witherspoon und Will Ferrell, den ich tatsächlich aufgrund der beiden Darsteller sehr gern sehen würde. Und da geht es darum, dass irgendwie 2 rivalisierende Hochzeitsgesellschaften in einem kleinen Hotel gemeinsam ihre Feier abhalten wollen und da gibt es wohl einige Interferenzen. Und gedreht, Regie und Drehbuchautor Nicholas Stoller, der zum Beispiel Nie wieder Sex mit der Ex oder Bad Neighbors gemacht hat. Also alle beteiligten Personen, die da dran sind, lassen mich dazu verleiten, den Film gern sehen zu wollen. Hier steht aber in der weiterführenden, dass der am 30. Januar auf Amazon Prime Video startet. Also weiß nicht, was das jetzt, vielleicht startet er doch nicht im Kino, dann kann ich ihn zu Hause gucken. Mal gucken.
Ja.
Dann habe ich nächste Woche in der Sendung.
Ja, auf jeden Fall. Es startet auch noch 6 richtige Glück ist nichts für Anfänger, den haben wir letzte Woche in der Sendung gehabt, da war die Kate mit dabei. Schwarzhumorige französische Komödie um 3 Lottogewinner. 3? Nee. Lottogewinner, den Leben nach Gewinn des Nifun geht. Was ist das für eine Beschreibung? Nein, das sind 6 Lottogewinner, deswegen heißt es ja 6 richtige. Oder 4?
Ja, nee, gewinnen tut ja immer nur eine Person mit dem Lottoschein.
Ja, aber es sind doch 4 Geschichten.
Ja, ja, es sind auf jeden Fall 4 Geschichten. Ja, wer weiß. Also da, wir decken hier einige Fehler auf, aber ist egal. Die anderen werde ich mal ein bisschen kurz abreißen. Die haben vielleicht nicht so die großen Kinostarts. Gotteskinder, ein Drama über 2 Geschwister, die in einer evangelikalen Freikirche aufgewachsen sind. Poison, eine Liebesgeschichte mit Tim Roth und Trine Dürholm als früheres Liebespaar. Henry Fonda for President ist ein Dokumentationsfilm, von dem ich einiges gehört habe. Und The Village Next to Paradise, ein somalisches Drama über einen alleinerziehenden Vater. Ja. Einiges dabei im Kino, was jetzt so Neues startet. Aber ich werfe mal noch einen kurzen Blick rüber. Da muss doch jetzt irgendwas neu anlaufen in der Richtung Best of Cinema. Ah ja, genau hier. Roland Emmerich Film, der erste Film von Roland Emmerich, der erste große Film. Das Arche-Noah-Prinzip, der lief tatsächlich damals sogar in der DDR im Kino. Einer der wenigen Filme, die aus dem Westen rüber geschwappt sind. Den fand ich großartig. Und den kann man jetzt im Kino sehen. Und wie immer, Weltraumfilme gehen immer sehr gut auf der großen Leinwand. Also wer das Arche-Noah-Prinzip jetzt in der Remastered Edition noch nicht gesehen hat. Und hier steht noch mit dabei Cliffhanger. Also irgendwie läuft mit Sylvester Stallone, läuft auch nochmal in so einer Reihe an. Ich weiß nicht, ob beide gleichzeitig jetzt laufen, aber denke ich mal, beide sehenswert. Jo.
Ja.
Wir gehen mal rüber in den Bereich Film und Kino. Habe ich da irgendwie einen Trenner oder sowas? Na, mach mal News.
News.
Die Oscar-Nominierung gab es letzte Woche und auch die Goldene Himbeere. Aber wir reden natürlich erstmal über die Oscar-Nominierung. Hast du da schon mal reingeschaut? Ein bisschen was...
Ja, so ein bisschen habe ich da mal reingeschaut. Du hast ja auch nochmal so eine schöne Übersicht geschickt mit wie und was alles. Genau, mit der Checkliste auch. Wobei ich Alien Romulus nicht ganz verstehe, aber ist ja.
Ja, für beste Effekte, ne?
Ja, okay.
Ja, das war schon ordentlich. Ich meine, aber ey, beste Effekte, keine Chance gegen unseren Homie Gerd Nefzer aus Stuttgart für Dune Part 2. Ja. Genau, ja, ich habe es ihm auch auf Insta geschrieben, weil da hat er nämlich seine Nominierung da in so einem Bild gezeigt. Da habe ich drunter geschrieben, er soll schon mal seine Rede einüben oder mal was schreiben, weil gegen die anderen haben keine Chance. Und da hat er gemeint, ob ich das ernst meine. Da habe ich gesagt, klar. Also Dune wurde einfach mal eine ganze komplette Welt erschaffen, ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Deswegen. Aber gut, lass mal kurz durchgehen. Ein Film, den wir in der Sneak Preview hatten, wir gehen mal nur kurz die Hauptsachen durch, nämlich Emilia Perez mit 13 Nominierungen tatsächlich. Und den hatten wir in der Sneak Preview in Stuttgart. Also falls ihr euch immer noch fragt, ob es sich mal lohnt, in Stuttgart in die Sneak zu gehen als Filmfan, das sollte der Beweis sein. Selbst wenn ihr den Film nicht mögt, habt ihr ihn zumindest gesehen, weil darüber redet gerade jeder. Dann 10 Nominierungen der Brutalist, haben wir gerade erwähnt, startet diese Woche. Wicked, 10 Nominierungen. Conclave hat man hier besprochen im Kinocast. 8 Nominierungen. Like a Complete Unknown könnte sogar morgen in der Sneak kommen, wurde getippt. Also, falls ihr euch fragt, lohnt sich die Sneak? Ja, vielleicht. Willst du auch was machen? Oder?
Nee, mach nur. Ich will,
ja, okay.
Ich bin überrascht, wie du rumspringst, deswegen.
Den habe ich mir vorgemerkt, den werde ich jetzt demnächst mal schauen. Dune Part 2 haben wir beide geschaut. Glaube ich, ja?
Nee, Dune Teil 2 fehlt mir noch.
Achso, du hast den ersten damals.
Ja, stimmt. Den ersten gesehen. Ja.
Dann den.
War so angetan, dass ich direkt den zweiten noch.
Ja, ist ja ziemlich lang, das kannst du nicht hintereinander weg, so richtig. The Substance, den habe ich ja vorletzte Sendung, glaube ich, besprochen, der mich extrem umgehauen hat, im positiven Sinne. Sehenswerter Film. Demi Moore, ich glaube, der Oscar ist ihr sicher, würde ich sagen. Nosferatu habe ich geguckt im Kino. 4 Nominierungen bekommen. Hat er auch die Hauptkategorien? Nee, Hauptkategorien nicht so richtig, ne? Nee. Für immer hier. Dann Sing Sing, sagt mir gar nichts. Und auch aus der Sneak Preview in Stuttgart, falls ihr euch mal gefragt habt, ob es sich das lohnt, nämlich Der wilde Roboter. 3 Nominierungen. 3 Nominierungen.
Großartiger
dann,
Film.
Dann auch, ja, habt ihr erst gestern geguckt, habe ich gehört, ne?
Ja.
Ja. Dann habe ich gesehen, auch und hier besprochen im Kinocast, The Apprentice, The Trump Story. Großartig Schauspieler Sebastian Stan, der Winter Soldier als Donald Trump, einfach großartig. Und beste Nebenrolle, muss ich kurz gucken, wie er hieß, Jeremy Strong, genau, den man auch eben beste Nebenrolle, kurz erwähnt, auch Sneak Preview Stuttgart, Kieran Culkin nominiert für Real Pain, falls ihr euch gefragt habt, ob sich Sneak Stuttgart lohnt. Ne? So. genau. Dann habe ich noch nicht gesehen, der Animationsfilm Flow, 2 Nominierungen, der aus, wo war der her? Estland, Lettland, Litauen, Gott, nicht durcheinander bringen, aus einem von den baltischen Laden, baltischen Staaten da oben. Überraschenderweise, ja, soll aber sehr gut sein. Nickel Boys, ja, Real Pain, 2 Nominierungen. Also wirklich viel aus der Sneak Stuttgart dabei. Wir hatten letztes Jahr wirklich ein sehr, sehr gutes Sneak-Jahr in Stuttgart. Gute Filme dabei gewesen. Ein paar, die ich gerne in der Sneak gesehen habe. Brutalist möchte ich übrigens nicht gerne in der Sneak sehen. Der ist zu lang für einen Montagabend. Ja, Anora hätte ich gerne in der Sneak gehabt noch. Da hatte ich auch schon vorher vermutet, dass der wahrscheinlich ganz gut abschneiden wird. Ja. Was denkst du, was reizt dich so? Ich lese mal kurz bester Film vor. Anora, Der Brutalist, Dune Part 2, Emilia Perez, Für immer hier, Conclave, Like a Complete Unknown, Nickel Boys, The Substance und Wicked. Ich glaube, du hast davon gar nichts gesehen, oder? Nee, Conclave hast du gesehen.
Conclave habe ich gesehen, aber ich glaube tatsächlich von dem, was ich so gehört und auch von dir mitgekriegt habe, hat Emilia Perez sehr, sehr gute Chancen.
Ja, ist halt jetzt die Frage, ne, wie die Filmbranche jetzt tickt im Zuge der auch der Wahl, der aktuellen Wahlen und der aktuellen Stimmung im Lande, in welche Richtung das gehen wird. Denn bei den Oscars durch dieses seltsame Abstimmungsverhalten gewinnt ja nicht der Film, der die meisten Stimmen bekommen hat, sondern es ist irgendwie ganz komisch. Ne? Also es ist ja nicht so ein richtig demokratischer, sondern so eher der Film, auf den sich somit die meisten so halbwegs einigen können, der bei den meisten so mittlere Wertung hat. Deswegen könnte es sogar fast sein, dass so ein Film wie Der Brutalist Überraschungsgewinner wird. So,
okay.
Gegen Emilia Perez. Aber wenn natürlich die Filmbranche jetzt sagt, nee, ein Film über einen Transgender produziert in Frankreich, den lassen wir als besten Film hier einfach mal gewinnen, um ein Zeichen zu setzen, könnte natürlich sein. Hm. Ja, ich muss hier noch ein paar Sachen gucken, bevor ich so richtig eine richtig gute Bewertung, also für mich wäre es, ich habe aktuell auch schon abgestimmt bei mir auf kinocast.net, was ihr auch tun könnt. Kinocast.net gibt es eine kleine Oscar-Tippspiel. Es gibt dieses Jahr nichts zu gewinnen, weil das wäre gerade zu aufwendig. Ich habe gerade sehr viel zu tun, andere Sachen. Aber ihr könnt mitspielen, ihr kriegt eure Tipps per E-Mail automatisch zugesandt. Da könnt ihr dann vergleichen, wenn die Oscar-Wahl ist. Und wir können ja dann auch, wenn ein paar Stimmen eingegangen sind, schon mal ein bisschen reinschauen, wie so die Crowd und unsere Community tickt. Also geht da ruhig mal auf kinocast.net. Ihr findet schon den Button. Ist entweder, wenn ihr es auf dem Desktop öffnet, rechts in der Taskleiste so ein Widget, wo ihr draufklicken könnt. Oder einfach bei den Beiträgen dann scrollen. 24. Januar habe ich es gepostet. Dann vielleicht mal in die letzte Woche runter scrollen. Ja, sehr spannend. Aber auch spannend natürlich die schlechtesten Filme. Also ich muss sagen, Worst Picture. Da habe ich außer einem alles gesehen. Borderlands ist nominiert, schlechtester Film. Joker 2, Madame Web, Megalopolis, und Reagan habe ich noch nicht gesehen. Ja. Und schlechtester Regisseur, Francis Ford Coppola vom Megalopolis, Todd Phillips für Joker 2, Eli Roth für Borderlands, Jerry Seinfeld für Unfrosted und S.J. Clarkson für Madame Web. Ja,
schwierig.
Ich guck mal kurz, ist da noch irgendwas dabei? Ach ja, hier einen Film noch. Bryce Dallas Howard für Argyle. Weiß ich nicht, ob da schlechteste Schauspielerin. War eigentlich ganz okay. Dann eher noch Jennifer Lopez für Atlas, weil das war wirklich scheiße. Shia LaBeouf für Megalopolis. Megalopolis. Ey, ich hab's ja gesagt, ne? Ich habe ja wirklich. Zwischen den Jahren habe ich ja Megalopolis, den ich mir ein bisschen aufgehoben hatte, weil ich dachte, ja, ist ein ziemliches Brett, so wie hier der The Brutalist. Dann habe ich gedacht, okay, da brauchst du ein bisschen Zeit, guckst es schön. Und dann war das so ein Müll, ey. The Crow ist hier auch mit dabei, Best Supporting Actress. Was haben wir noch so? Sticht dir was ins Auge?
Nee.
Craven the Hunter, Worst Remake, Rip-Off oder Sequel.
Ja, aber ja. Also.
Ich weiß nicht, was ist das für ein Remake? Rip-Off? Gab es da schon mal einen Craven? Wahrscheinlich, ja. Ja, Rebel Moon 2, heißer Kandidat. Okay, also die am meisten Nominierungen für Joker 2, dann folgend mit 6 Nominierungen Borderlands, Madame Web, Megalopolis und Reagan. Reagan muss ich unbedingt noch gucken. 4 Unfrosted Nominierungen, 3 für Craven the Hunter, 2 für Argyle and the Crow. Ja, ein bunter Mix hier bei den schlechtesten Filmen. Und wir gucken mal, wie unsere Heimkinofilme, ob die sich da irgendwo einordnen oder ob die vielleicht gut sind oder schlecht sind. Wir gehen mal rüber ins Heimkino.
Heimkino.
Ich fange mal an mit Back in Action. Das sagt ja bestimmt was, weil wer irgendwie Netflix aufmacht, der kann eigentlich da nicht entgehen. Das wurde einem immer so reingespült, Banner und sonst was alles. Denn Cameron Diaz ist nach langer Pause, sie wollte, glaube ich, ja nicht mehr Filme drehen, wenn ich mich recht erinnere, und ist jetzt wieder zurück, quasi back in action. Jamie Foxx.
Aber dann erzähl uns doch jetzt mal, Erik, ob sie es dann hätte jetzt sein lassen oder dass es gut ist, dass sie wieder da ist.
Ja, mache ich vielleicht am Ende meiner meiner Kritik und Zusammenfassung dann. Es geht darum, wir sehen am Anfang, wie sie so ein bisschen natürlich hier künstlich verjüngt, quasi mit Jamie Foxx zusammen, wie heißen die denn, mit Matt und Emily, quasi als jüngeres Ich ihres Selbst, sie sind Agenten und sie sind da irgendwo unterwegs und da passiert was und sie sind in einem Flugzeug und das geht alles ganz, ganz schief und das Flugzeug stürzt ab und ein MacGuffin, der hier wieder ein Gerät ist, womit man alles weltweit entschlüsseln kann. Mein Gott, das haben wir ja noch nie gesehen seit Sneakers, die Lautlosen mit Robert Redford.
Der war großartig.
Ja, super Film. Das mag ich immer noch gern, deswegen erwähne ich den jetzt auch mal hier. Jedenfalls seitdem wurde das ja immer und immer wieder gekaut, wenn man für irgendeinen Agentenfilm einen MacGuffin brauchte, gibt es ein Gerät, was alles weltweit einfach entschlüsseln kann. Okay, ich hab's gekauft, okay, es soll halt ein Actionfilm sein und irgendwas brauchst du, irgendeinen MacGuffin, ja. Und dieses MacGuffin geht halt bei diesem Flugzeugabsturz mehr oder weniger verloren und sie sollten das eigentlich beschaffen und kurz vorher erfährt er von Cameron Diaz, dass sie schwanger ist, von ihm, also sie sind offensichtlich zusammen Und als dann dieses Flugzeug abstürzt und sie das überleben, beschließen sie, ey, das wäre doch eine gute Gelegenheit, weil jeder denkt, wir sind tot, dass wir quasi das nutzen für uns und dass wir jetzt einfach ein ganz normales Leben führen. Und so ziehen sie dann in irgendeine random amerikanische Stadt und ziehen ihre Kinder groß. Dann kommt so ein Cut wie bei Wolfman, irgendwie so und so viele Jahre später. Das Kind, was damals noch im Bauch gewachsen ist, ist jetzt mittlerweile schon groß, Teenager. Sie haben auch noch einen kleinen Sohn und haben halt so diese typischen Elternpflichten und machen halt immer so, wenn es irgendwelche Gespräche gibt, machen so zweideutige Jokes, die so ein bisschen agentenmäßig sind und so, aber die Kinder denken, oh, die Eltern sind einfach cringe und so. Ja, und eines Tages kommt es aber dann dazu, dass Cameron Diaz und Jamie Foxx, also Emily und Matt, die Eltern, in einen Club gehen, wo ihre Tochter feiern ist, die sich aber abgemeldet hat, dass sie eigentlich mit einer Nachbarstochter lernen will und sie ist in einem Club und sie können sie natürlich orten hier mit, was weiß ich, Tracking hier irgendwas. Und dann gehen sie da hin und die wird gerade dumm angemacht und dann gehen sie dazwischen, übelste Schlägerei und jemand filmt das natürlich, wie das heutzutage so ist und dann sehen natürlich dann auch die Leute oder andere Leute, oh, die sind offensichtlich noch am Leben und dann nehmen wir doch mal da die Spur auf, weil vielleicht wissen die ja was, wo das damals abhanden gekommen ist oder vielleicht haben sie das ja sogar, dieses MacGuffin, was da alle suchen und so holt sie dann halt ihre Vergangenheit wieder ein und es kommt dann sogar dazu, dass sie nach England müssen, denn die Mutter von Cameron Diaz wohnt in England und das möchte ich mal nicht spoilern, weil das ist echt cool.
Die Armen müssen nach England. Was als nächstes? Müssen sie auch noch Karlsruhe?
Nee. Also auch wenn sich das alles ein bisschen komisch anhört, der Film ist gar nicht schlecht. Also es macht wirklich Spaß und er macht mir auch, sag ich mal, zu 85% hat mir der Film echt Spaß gemacht, weil als sie dann auf dem Roadtrip sind, als da einiges passiert, da passieren so viele lustige Sachen, so viele coole Wortwechsel, die gut geschrieben sind, nicht wie irgendwelche generischen Netflix-Actionfilme, die wirklich einfach furchtbar sind, sondern die Chemie stimmt halt und das passt echt gut zusammen. Also wie gesagt, der Film hat mir zu 85% gefallen und ich habe den auch in zwei Teilen geguckt und ich habe ungefähr bei der Hälfte oder so musste ich pausieren, weil ich weiß nicht mehr, was da war. Ich glaube, da musste ich in das Sneak. Ich habe, glaube ich, angefangen, vor der Sneak den zu gucken und habe dann pausiert und habe irgendwie ein paar Tage später weitergeguckt und ich habe mich wirklich gefreut, den weiterzugucken. Also er war cool, er war witzig und auch die anderen Personen, die da mit sind, wer da noch alles so in England ist und so weiter. Herrlich. Echt schön, teilweise übertrieben, gute Nebendarsteller, Andrew Scott mit dabei aus einer meiner Lieblingsserien, Halt and Catch Fire, Kyle Chandler mit dabei, einfach tolle Nebendarsteller und dann macht der Film irgendwie, der kriegt nicht so ein gutes Ende hin, fand ich und das hat es für mich dann wieder ein bisschen nach unten gedrückt, weil der Film, das Ende ist einfach so ein bisschen völlig übertrieben und Banane und mochte ich nicht ganz so, man hätte da so viel draus machen können. Deswegen hat er dann so am Ende ein bisschen abgeflacht und er bekommt von mir 6,5 von 10. Wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt fand ich den sehr lustig und sehr okay. Auch wenn es ein bisschen generisch war und ein bisschen komisch geklungen hat, wie ich ihn am Anfang vorgestellt habe. Aber das war alles noch sehr okay und sehr lustig. Und ja, aber dann irgendwie verlässt er so diese gute Spur. Vielleicht haben sie auch ein bisschen rumexperimentiert mit verschiedenen Enden, die sie in dem Film geben wollten, denn das Ende wirkt für mich nicht ganz so stimmig und ja. Aber kann man sich durchaus mal gucken. Ist einer von diesen besseren Netflix-Actionfilmen und in der Sneak wäre der extrem gut gelaufen, glaube ich. Also ein Actionfilm mit lustigen Wortwitzen und ist auch nicht so lang, ist so ganz entspannte Länge und macht Spaß, gute Darsteller. 6,5.
Oh, das klingt doch ganz okay. Ja. Und jetzt? Ist es gut, dass Cameron Diaz zurück ist oder nicht?
Ich fand's gut, ja. Also, der hat zumindest auch mit so einem Film, mit so einem Kracher zurückzukommen. Man sieht, sie kann noch einiges, was sie bei Charlie's Angels konnte, so Kampfszenen und so weiter. Sie ist jetzt nicht wie manche von denen, die jetzt längere Zeit weg waren und jetzt auf einmal wieder in Actionfilmen auftauchen, wo du denkst so, ja, da hat ein Körperdouble die Action-Szenen gemacht, da hat man das Gesicht draufgesetzt oder so. Nö, das kaufst du ihr schon ab, dass sie das macht und wie gesagt, sie hat ja auch dieses Comedy-Talent, also das Timing und so weiter hat auch gepasst von den Jokes und so. Also das, ja, ich würde mich da schon freuen, wenn sie dann noch in einem anderen Film mal auftauchen würde. Ja, Wie war denn nun der Heimweg? Geht's, muss ich kurz fragen, geht's da um eine sibirische Kriegsgefangenschaft, wo jemand nach Hause geht oder so? Weil da gab es ja schon mal so Film, der lange Weg nach Hause oder so? Nee?
Ja, das hast du perfekt falsch beschrieben.
Okay.
Der Heimweg gibt's exklusiv auf Amazon Prime seit dem 16.01. und ist eine Verfilmung von Sebastian Fitzek, dieser Autor, der da bekannt ist für teils brutale, teils verzwickte, teils sehr durchdachte
deutscher Stephen King
Romane. Ja, deutscher Stephen King, aber nicht schlecht. Also Fitzek hat schon ein paar gute Bücher auch geschrieben. Und es geht
ja
einfach darum.
Es war ja nicht abfällig gemeint. Ja. Hat ja wirklich gute Sachen. Also
wir ja hoffen hier.
War ja nicht despektierlich oder so.
Ja, also es, okay, danke. Es geht erstmal darum, dass aufgemacht und zu Beginn, worum es eigentlich in dem Film so ein Stück weit geht, weil wir sehen den Jules, gespielt von Sabine Tambrea, und Jules schaut irgendwie Nachrichten und dann kommt so die Meldung so, ja, und der Kalenderkiller hat wieder zugeschlagen. Der schreibt irgendwie mit Blut an die Wand ein Datum und dann schreibt er noch drunter, er oder du. Also einer von beiden stirbt an diesem Datum. Und schön ist auch noch die einleitende Sache mit, wenn du dein Todesdatum kennst, hast du schon mit dem Sterben begonnen. Also sehr, sehr düster, sehr, sehr bar alles. Und Jules tritt seinen Dienst an am Begleittelefon für Frauen, wo man anrufen kann, die auf dem Heimweg sind.
Ah,
die,
deswegen.
Okay. Ja, merkst du das, ne? die halt eben so, ja, durch die Nacht kommen müssen irgendwie, wenn irgendwelche Bedrohungslagen sind, hat er auch gleich, wenn das eine anruft, so, ja, sie wartet gerade noch auf den Bus und da stehen irgendwelche Tupüppen und die haben mir schon nachgepfiffen irgendwie oder gucken sie komisch an, was sie machen sollen, dann sagt er auch.
Mehr.
Ja, ist auch besser so, junger Mann. Also, ey. Unglaublich.
Nein,
also,
Spaß.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ne, das war ein Erik-Exklusiv.
Das war nur Spaß.
Ja. Und naja, es ist dann, der gibt dir zum Beispiel, der gibt dir den Tipp so, ja, hau einfach auf Motorhauben drauf, dass die anfangen, ja, dass der Autoalarm so losgeht.
Okay, jetzt.
Und dann gehen halt bei 3-4 Autos der Alarm los und hauen die Typen auch ab und sie kann den Bus und was weiß ich was. Und dann kriegt sie den Anruf von Clara. Und die wird gespielt von Luise Heyer. Clara ist eine junge Mutter und die erzählt am Telefon erstmal so ein bisschen von ihrem Problem, von dem, ja, sie wird heute Abend sterben. Es ist der 6. Dezember und sie wird heute Abend sterben. Und er sagt so, ja, nee, warum denn überhaupt? Und sie so, ja, glaubt eh keiner. Und entweder bringt mein Mann mich um oder der Kalenderkiller. Einer von beiden wird mit mich umbringen. Und sie startet dann einen Selbstmordversuch, der halber schief geht, den sie halber abbricht, der zum Beispiel, Erik, mit deinem Auto, mit dem Elektroauto überhaupt nicht mehr möglich ist, wenn man die Abgase vom Auto in den Innenraum umleitet. Das funktioniert bei dir gar nicht mehr.
Muss man die Batterie anbohren und dann irgendwelche Abgase oder
Säure. Ja, oder dran schlecken oder so, keine Ahnung. Genau, und es ist halt, ja, sie weiß nicht weiter, sie weiß nicht wie und was und überhaupt. Und Jules am Telefon versucht ihr halt zu helfen, wo es nur geht. Und es entwickelt sich so mehr und mehr, als Clara versucht, nach Hause zu kommen, eben dieses Gespräch zwischen den beiden. Und da baut sich dann auch die Verbindung auf, weil irgendwie Jules, wo so die einzige Hoffnung ist und der einzige Lichtblick ist, den Clara noch hat. Also die ist wirklich in einer Beziehung, wo von sowohl körperlicher als auch von emotionaler Gewalt komplett geprägt ist. Ihr Mann ist allerdings auch so ein bisschen hochgradiges Tier und denkt halt, er kann sich da alles rausnehmen. Er führt sie am Hochzeitstag, gibt ihr so ja, Beruhigungsmittel, führt sie dann, oder das ist so ein Ausnockmittel mehr oder weniger, geht dann mit ihr in einen exklusiven Club, wo Frauen wie ein Stück Fleisch behandelt werden und wo man alles mit denen machen kann für den guten Zweck, weil dann zahlt man dafür und das geht dann den Kindern wieder zugute. Ziemlich pervers, ziemlich kranke Scheiße einfach und auch ziemlich entwürdigend. Und er natürlich mit dem macht den psychischen Druck auf, weil er hat sie auch schon mal einweisen lassen in eine Klinik und wenn sie nicht das macht, was er sagt oder so, dann nimmt er ihr auch noch das Kind weg und in ihrem
dein Kind kriegt gleich Angst im Hintergrund.
Ja, das Kind sagt auch mal Hallo. Und ist halt ganz arg vieles so drin, was halt teilweise wohl leider absolute Realität ist, auch in Deutschland oder generell auf der Welt. Sie spricht es auch dann am Telefon knallhart an, so, ja, warum gehst du nicht weg von ihm? Ja, finanzielle Abhängigkeit und was weiß ich was alles und. Okay. Es ist ganz arg vieles mit drin, es wird ganz arg vieles genannt auch. Deswegen bei dem Film unbedingt ja auch die Triggerwarnung, die auch zu Beginn schon kommt. Es ist nicht unbedingt leichte Kost, sagen wir so. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema, das da mit dargestellt wird. Aber im Endeffekt ist es dann halt auch, bleibt es immer noch ein Film. Und ja, was soll ich groß noch sagen, ohne zu viel zu verraten? Es spielt noch von Jules, der spielt noch der Vater, der irgendwie Polizist ist, spielt noch eine Rolle. Der Mann von Clara taucht natürlich mehrfach noch auf und das wird auch noch relativ heftig und unschön. Und vieles wird seltsam, vieles ist anders, als es scheint und wirkt. Und wer wie was da dahinter steckt und ob sie das übersteht oder nicht, verrate ich natürlich nicht. Aber ich muss sagen, es war ein Film, der nicht so lang geht, auch wieder. Ich glaube, der ging auch irgendwas um die 90 Minuten. Müsste ich jetzt lügen. 97 Minuten, ja. Und hat schon ein ganz gutes Erzähltempo, nur hat er ab und zu Logiklöcher und das ist ein bisschen heftig, finde ich. Aber sei es drum. Es ist, wie es ist. Und ist ein cooler Film, gut gemacht. Wie gesagt, Triggerwarnung, der halt ein hartes Thema anspricht und daher auch an der Stelle mal ganz kurz auch der Appell an alle, die eventuell davon betroffen sind oder das auch nicht wahrhaben wollen, dass sie es sind. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Überhaupt nicht. Es gibt Hilfsangebote da draußen. Nutzt die, nehmt die an. Und wenn ihr wirklich an so einen absoluten, kleinpimmeligen Schlappschwanz geraten seid, der meint, euch schlagen zu müssen oder so, verlasst diesen blöden Wichser einfach.
Dann sagt Chris Bescheid, der haut ihm aufs Maul.
Ja, ohne Witz. Weil das ist was, das ist das absolut Letzte, dass es solche Menschen noch gibt, solche, ich weiß gar nicht, ob man das als Mensch noch betiteln kann. Ich habe da auch keine nette Worte für solche Leute, ganz ehrlich. Also,
ja, vielfach sind es halt auch irgendwelche, nicht mal so die körperliche Gewalt, sondern so psychische Gewalt.
Ja, ist
so, da haben wir
das
auch im Bekanntenkreis jemand, die da betroffen war und so. Das ist halt ganz übel. Also noch übler eigentlich fast, weil dann noch die.
Ja, und wenn halt die Kombi aus beidem dann noch hast, dann geht's richtig ab. Also, deswegen.
Genau, sucht euch Hilfe, dann.
Auf jeden Fall.
Genau. Geht ja
ganz
auch erstmal anonym, dass man einfach einen Rat sucht. Da gibt es ja diverse Anlaufstellen, wenn ihr da. Und
das ist auch absolut keine Schande, sich Hilfe zu holen oder um Hilfe zu bitten oder irgendwie.
Deswegen auch sich immer an mal zu wenden. Über sein eigenes Leben auch mal nachdenken, ob es das noch ist, was man sich gewünscht hat. Und, oder
ich meine, ich sehe es ja jetzt gerade hier mit einer Zweijährigen zu Hause, die fragt auch ständig um irgendwie was und ob sie da Hilfe haben kann. Dann kommt halt Papa Hilfe oder Papa helfen. Ja, die fragen das auch und die macht es halt, weil sie die Hilfe braucht und sich nicht zu stolz ist oder irgendwas. Mhm. Deswegen, da kann man wirklich auch noch was davon lernen. Fragt um Hilfe, wenn ihr da was braucht oder wenn das ist. Sucht euch Hilfe. Vielleicht nicht bei demjenigen, der euch da Böses tut oder einfach dafür verantwortlich ist. Ich glaube, das ist der definitiv falsche Ansprechpartner. Aber nehmt es nicht einfach nur so hin. Das muss sich keiner gefallen lassen.
Word. Okay, was man sich auch nicht gefallen lassen sollte, wäre Star Trek Sektion 31.
Weißt du, was ich mir auch nicht gefallen lasse? Dass ich keine Punkte geben darf.
Achso, ich dachte, du hast schon irgendwie vor deinem Plädoyer für Menschlichkeit. Nee, okay.
6,5 von 10 gebe ich, weil dann doch ein bisschen zu viele Logiklücken drin sind manchmal, wo du denkst so, aber ja, aber ansonsten cooler Film, kann man auf sich auf jeden Fall mal klicken.
Ja, dann jetzt meine Überleitung zu unserer Resi der Folge, Goldene Himbeere, Star Trek Sektion 31. Ich muss sagen, ich habe mich auf den Film wirklich gefreut. So, ich dachte, ja, jetzt fassen sie mal Star Trek ein bisschen anders an und jetzt hat Paramount endlich alles zusammen in ihrer Plattform, alles was Star Trek angeht, jetzt geht's los, so wie Disney jetzt Star Wars hat, weißt du, da hauen sie Geld drauf und machen gute Sachen. Nee, oh Gott, wo fange ich an? Also Star Trek Sektion 31, Ja, ist natürlich so ein Spin-off von Discovery, wo eben diese Philippa Georgiou, gespielt von Michelle Yeoh oder Yeoh, ich weiß nicht genau, wie sie gesprochen wird, die ja Oscar-Gewinnerin ist hier für Everything Everywhere All at Once und diverse Auszeichnungen bekommen hat. Ja, die jetzt quasi aus dieser Paralleldimension da irgendwie rüberkommt und ich bring's noch nicht mal genau die Story zusammen, um was es da eigentlich ging, weil das einfach so ein zusammenhangloser Quatsch war, den die da gemacht haben, wo ich mich ständig gefragt habe, ey Leute, habt ihr euch mal selber dieses Machwerk nochmal angeguckt, ey? Weil da kann doch überhaupt keiner mehr folgen, was da wie, wo, warum. Also letzten Endes ist dann so eine Art Guardians of the Galaxy da zusammengecastet mit irgendwelchen Leuten, mit denen sie zusammen auf einem Raumschiff ist, wo einer blöder ist als der andere, stereotyper als der andere und da ist so eine Art, ich bring's noch nicht mal zusammen, wer da alles dabei ist. Also ist auch völlig Banane, weil die kriegen keine Hintergrundstory. Die sind einfach nur völlige Stereotype und dann ist einfach so eine Hatz von einer Stelle zur nächsten und das ist einfach nur simples irgendwie, wir jagen einen MacGuffin, den ich auch schon wieder vergessen habe, was das war, irgend so eine Kugel. Was für ein Blödsinn! Also, und das ist wie, ihr kennt vielleicht dieses Meme, wo einer bei so einer Demo steht, wo draufsteht, ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild gebastelt. Und so ungefähr ging es mir auch. Ich war so sauer, ich habe sogar eine IMDb-Kritik geschrieben, was ich sehr selten mache. Gerade auch schon gar nicht im ersten Eindruck. Da lasse ich mir meistens ein bisschen mehr Zeit, weil ich ja weiß, das wird doch von einigen gelesen. IMDb ist ja ein weltweites Medium, aber da habe ich wirklich auch eine IMDb-Kritik geschrieben, kann ich gerne mal mit verlinken hier in den Shownotes, weil das ist einfach so ein, ich habe es geschrieben, also If you order Star Trek on Wish ist die Überschrift und dann der erste Satz, den ich geschrieben habe, this is an even bigger train wreck than Rebel Moon und wie kann man so ein Universum wie Star Trek, was wirklich so viel bietet und auch wo wirklich so viel da ist, wo man auch viel Fanservice hätte machen können. Nichts, jede Rasse, die du siehst, hast du vorher noch nie gesehen. Jeden Planet hast du noch nie gesehen. Es ist einfach irgendwas, was völlig anderes, was nur den Namen Star Trek hat, was mit Star Trek außer dieser einen Person, die man aus der Serie Star Trek Discovery, die ja eh schon so ein bisschen, ich sag mal so, okay, es ist Star Trek, aber das hat sowas von überhaupt nichts mit Star Trek zu tun und es ist einfach völlig Banane, der Film jongliert mit irgendwelchen uninteressanten Fäden, habe ich hier auch geschrieben und irgendwelche Twists sind drin, die man entweder schon auf Minuten oder fast schon Stunden im Voraus erahnt, diesen Twist, oder die kommen so überraschend und sind so Banane, dass man sagt, hä, wollt ihr mich jetzt gerade verarschen? Und also dazwischen gibt's nichts, ja, und üblicherweise, also die haben so eine große Chance verschenkt hier, diese Sektion 31, die war ja immer schon so ein Mythos in dem Star Trek-Universum und ist so eine Riesenchance verschenkt, hier was Ordentliches abzuliefern. Stattdessen haben sie so ein Ding gemacht, das fühlt sich teilweise an wie diese Scary-Movie-Filme, aber nicht wie die ersten, die noch halbwegs okay waren, sondern wie die letzten, die einfach völlig übertrieben scheiße sind, wo einfach nur irgendwas persifliert wird, was schon gar keiner mehr versteht, was da jetzt die Persiflage ist. Dumme Witze die ganze Zeit, krepierende Humor, fehlendes Timing, die versuchen irgendwie witzig zu sein, sind nicht witzig und es ist einfach ein riesen Totalausfall, aber der ganz schlimmsten Sorte. Also ich bin Gott froh, dass sie das nicht ins Kino gebracht haben, weil ich wäre reingegangen, weil Star Trek zieht mich immer ins Kino, genauso wie Star Wars. Ich bin einer in beiden Welten zu Hause. Aber das war so ein Totalausfall. Und wenn ich so die anderen Wertungen sehe, das wird offensichtlich weltweit ähnlich gesehen. Und wenn ihr euch mal einen Eindruck verschaffen wollt davon, schaut rein auf Paramount Plus. Gibt's dieses, ich gebe 2 Punkte. auf IMDb habe ich, glaube ich, auch 2 Sterne. Ja, 2 Sterne von 10. Hauptsächlich für Michelle Yeoh, die einfach total lost ist in diesem völlig sinnlosen Machwerk da. Also, ja.
Ich habe jetzt richtig Bock drauf bekommen.
Ja, es ist einfach richtig schlecht, wenn du mal Schlechte sehen willst. Dann.
Das ja. Klingt so richtig.
Aber hey, ja, wenn man jemanden engagiert, der vorher solche Filme gemacht hat wie Timeless, Ist eine Serie. Lauter Serien hat er hier drin. Hat er überhaupt einen Film gemacht? Evidence hat er gemacht. 5,3 von 10, 2013, ja. Oder The Cavern, 2,8 von 10. Ja, wenn du halt so einen Regisseur anhörst, dann you get what you pay for, ne? Ich meine, gut, der hat auch ein paar Folgen von Discovery gemacht, okay. Hat man gedacht, ja, der kriegt doch einen Film hin, aber nee. Aber es werden wahrscheinlich, warte mal, habe ich die Top 10 Streaming? Ja, wo liegt der momentan gerade? Bei Paramount Plus, lass mal scrollen hier. Ja, ist weltweit Platz 1 Paramount Plus bei den Filmen. Platz 2 ist Quiet Place Day One. Ja, also klar, jeder guckt da rein. Es kommt Star Trek, ist eine starke Marke. Aber die haben sich damit keinen Gefallen getan. Keinen Gefallen. Okay, und haben wir jetzt schon quasi fast ein bisschen übergeleitet zu Serien. Da gehen wir noch mal ganz rein in den Serienbereich.
Serien.
Star Wars Skeleton Crew. Das Staffelfinale. Mensch. Das war doch mal was.
Ja, war was. Also war.
Verrat, dann wieder alles gut und Friede vor der Eierkuchen. Da war doch alles irgendwie drin.
Es war sehr vieles drin. Es war sehr, sehr viel Spannendes drin. Es war ein Abschluss eines verrückten Ritts, der sehr, sehr viele Fragen allerdings immer noch offen lässt.
Wieso haben wir gesehen?
Ja, deswegen, also ganz, ganz cool gemacht. Eine der starken, wirklich sehr, sehr starken Star Wars Serien, kann man, glaube ich, so festhalten. Und trotzdem bin ich mit dem Ende nicht ganz glücklich.
Nee, warst du nicht?
Nein. Was macht dich an dem Ende glücklich? Würde mich kurz mal interessieren.
Ja, ach, das war schon sehr pleasing irgendwie. Das hat mir schon gefallen. Ich hatte zwar ein bisschen gehofft, dass der Supervisor irgendjemand ist, den man schon kennt aus dem Star Wars Universum, aber dürfen es. Warte mal, ich mache mal kurz einen Spoiler.
Achtung, Spoilerwarnung.
Ja, aber das ist natürlich dann, ja, ein Droide ist, hätte man sich denken können, weil das ja über so lange Jahre immer derselbe war. Wäre aber schon, ja gut, wahrscheinlich wäre es schwierig gewesen, da irgendjemand anderes damit zu verbinden mit diesem. Und dass es jetzt sich irgendwie einfügt dann in dieses restliche Star Wars Universum, quasi entdeckt wurde, enthüllt wurde, weil die haben ja das abgeschaltet, dieses Schutzschild, also das heißt, das ist ja dann jetzt sichtbar. Ist halt dann die Frage, wie geht's da weiter, denn interessiert mich schon, wie das dann weitergeht, ob sie das dann wieder reaktivieren wollen müssen oder ob die jetzt einfach dann wirklich tatsächlich in dem Universum einfach offen leben und ja.
Ja, spannende Fragen, ne?
Ja, ich hoffe da auf eine zweite Staffel oder so.
Ja, hoffe ich auch.
Oder einen Film. Ich würde gerne einen Film nehmen. Ich sag's nur immer wieder gerne, ich nehme einen Star Wars Film.
Ja.
Ein Film würde mir reichen, da muss ich nicht jede Woche eine Folge gucken.
Ja, ich weiß nicht, tatsächlich, mich hat es wirklich nicht ganz glücklich gemacht, das Ende, weil mir für mich zu vieles dann offen war. Wer zum Beispiel, als der Planet entdeckt wurde oder als dann die, das ist ja die Rebellion, oder wer kommt da an dann?
Ja, die auch schon auf dem anderen Planeten da, die gerufen wurden, ja.
Ja, genau, aber da kommt eine Riesenflotte und da kommt auch ein größeres Schiff und was weiß ich was. Und wer hockt da drin? Wer ist der Kommandant? Wer steckt da dahinter? Das will ich wissen.
Können wir nicht alles revealen hier?
Da kannst du nämlich den Überschlag zu ganz arg viel im Star Wars Universum dann schaffen und machen. Also wer steckt da mit drin? Warum wird uns das nicht gezeigt? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Auch mit Jude Law, den ich großartig fand in der Serie, den ich jetzt auch nochmal, wo ich jetzt die Woche einen Ausschnitt gesehen habe, wo er in der, ich glaube bei Colton Talbot oder sowas.
Ah, das habe ich auch gesehen.
Ja, ne, die gefährlichste Spezies auf der Welt. Alles großartig, auch was ist mit dem? Weil den lassen sie ja mehr oder weniger auch zurück. Also entkommt der, versteckt der sich, wie und was? Weil Es ist so vieles so offen und ich fand es hinten raus auch, ja, die Erklärung mit, ja, warum er diese Kräfte hat und so, ja, weil das so ein bisschen dieses Training hatte. Alright, okay, gehe ich noch mit. Nur auch da fand ich es ein bisschen Loophole, sondern einfach ein Logikfehler mit drin, dass er es nicht geschafft hat, irgendwie sich da noch irgendwie besser aus der Situation zu befreien, da teilweise. Einfach crazy, ganz vieles crazy. Eine sehr, sehr starke Serie. Mir sind es zu viele Fragen, die hinten raus offen sind, weil ich da zu neugierig bin, weil es, ja, das ist ja jetzt die Finanzquelle schlechthin wohl erstmal. Mit dem Ganzen, was da gebunkert ist und so. Und inwieweit steckten die Leute dann doch mit drin und was weiß ich was. Also es ist so vieles, was noch, wo ich sag, spannend zu wissen, und hätte ich gerne vielleicht noch so einen kleinen Peak am Ende gerne gehabt, um mit einem besseren Gefühl rauszugehen. So gehe ich mit einem okayen Gefühl raus. Es ist keine schlechte Serie, ganz im Gegenteil, unbedingt anschauen. Aber komplett happy bin ich nicht.
Ja, also ich schon. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, auch das Ende, wie sie es dann so gemacht haben. Und ich habe ja dann auch eine Arbeitskollegin, mit der habe ich mich dann nochmal ausgetauscht am Tag, nachdem die Folgen gekommen sind, weil sie hat es mit ihrem Jungen geschaut und ich habe es ja mit Remy geschaut und so. Und da haben wir uns am Tag später dann immer drüber ausgetauscht. Und sie hatte da, oder wir hatten haben wir beide gesagt, ey, diese Kollateralschäden, hätten die nicht warten können. Diese Stadt ist schon nicht so groß, ne? Und da haben sie diese riesigen Raumschiffe ausgerechnet über der Stadt abgeschossen, ja, dass die auf die Stadt drauffallen oder sowas. Und da waren ja diese anderen Fighter, die so eine Art Laserschneider hatten, die dann, weißt du, die hätten ja wirklich warten können, weil das war ja offensichtlich der Finishing-Move für die großen Schiffe da mit diesem Laserschneider. Die hätten ja warten können, bis das außerhalb von der Stadt ist und dann zerschneiden, weißt du. Und dann kracht das da voll halt mitten auf bewohntes Gebiet und so, wie willst du Kollateralschäden? Und sie hatte noch eine Anmerkung, das ist mir gar nicht so aufgefallen, hat gemeint, ey, diese Goldbahnen, wie dämlich sind die denn, die da so zu stapeln, dass die beim kleinsten Ding da einfach alles wegrutscht hier und
ja,
so.
Ja, das wird auch gedacht.
Aber natürlich sah das ja schön aus und so.
Ja, also.
Ich fand's gut. Ich würde da sehr gern einen Film davon haben, für die als quasi nächste Staffel. Ich frage mich sowieso, ich meine, Disney Plus hin und her, verdient man mit neuen Serien auf Disney Plus genauso viel, wie wenn man das Ding ins Kino bringen würde? Ich weiß nicht, eigentlich sollte man doch vielleicht auch ab und zu mal Kinofilme machen, oder?
Tja, vielleicht.
Ich meine, die kann man ja dann immer noch zusätzlich dann später auf Disney Plus dann ja auch zeigen. Das ist ja dann, hat ja dann nochmal einen zweiten Boost. Und so hast du halt nur die Serien und das, ja. Ich meine, gut, du hast halt über eine lange Zeit halt gewissen Buzz, weil ja die Leute drüber reden. Aber ich fand es trotzdem eine runde Geschichte.
Ja, wie hat gesagt, Spaß gemacht. Nicht schlecht, absolut nicht schlecht, nur ja, ich hätt gern mehr gehabt. Mehr von dem, wer da kommt, was da noch dahinter steckt und. Fand ich dann ein bisschen zu schnell abgehandelt alles.
So richtig schön, wie die alten Goonies, E.T.-Sachen, so hat es so sich angefühlt. Und diese Monkey Island-Referenz hat mir auch schon mal, was ja auch mit Piraten zu tun hat. Oh, du kämpfst wie eine Kuh. Und so. Ja,
ich fing's geradeaus.
Ich mochte sehr viel daran an der Serie.
Und, ich auch.
Ja.
So ist ja nicht.
Und auch das Ende. Ich mochte sagen. Du hast gemischte Gefühle, okay, kann man nichts machen. Wie fandet ihr das da draußen? Lasst mal ein paar Kommentare da. Möglichst spoilerfrei, kinokast.net, weil das sofort ja für jeden zugänglich ist. Und dann ran an die Tasten. Kinokast.net ist eure Anlaufstelle. Und warte mal, bevor wir hier, müssen wir erstmal unseren Spoiler wieder raus.
Achtung, Spoilerwarnung.
Wohl eigentlich hätte ich auch den nehmen können. Nee, geht nicht, oder? Kam nichts gerade. dann habe ich noch ein paar Neustarts für euch. Es startet tatsächlich einiges. Sorry, dass heute die Folge wieder etwas länger wird. Auf eine Serie möchte ich hinweisen, wo ich die erste Staffel begeistert geschaut habe mit meiner Frau zusammen, nämlich So Help Me Todd. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Wo es geht um eine Rechtsanwaltskanzlei, Marcia
Gay. Ja, sag du was. Ja.
Und die arbeiten mit ihrem Sohn zusammen, der also als Privatermittler sich vorher durchgeschlagen hat, und sie holt ihn dann irgendwann in die Kanzlei, und es ist einfach wirklich lustig und gut gemacht und immer so schön Fall der Woche. Manchmal gibt es auch so übergreifende Sachen, aber wirklich cool gemachte Serie, So Help Me Todd. Ein bisschen sperriger Titel, speziell im Deutschen, finde ich. Deswegen Staffel 1 haben wir sehr gefeiert. Da kommt jetzt Staffel 2 ab dem 26. Ab 2. Februar ab 2. Februar auf 13th Street. Und natürlich dann bei Sky, wenn man das hat, kann man das ja einfach über den Receiver dann schauen, ne? Schon voraus, glaube ich. Deswegen Staffel 2, 2. Februar. Dann startet auch noch am 5. Februar eine Serie, die heißt Love You to Death auf Apple TV Plus. Erzählt die Geschichte des zurückhaltenden Raoul, den das Schicksal nach einer Krebsdiagnose wieder mit seiner Jugendfreundin, der temperamentvollen und seit kurzem schwangeren Martha, zusammenführt. Wird sich die bindungsscheue Martha verlieben und trifft Raoul am Ende die Liebe seines Lebens? Also ein bisschen Rom-Com-Serie, soll ganz gut sein, hat schon ganz gute Kritiken bekommen von denen, die es schon sehen durften. Und was hat man noch? Ach, hier genau, auf Amazon Prime läuft eine Serie, die heißt Clean Slate. Und darum geht's. Warte mal, wann startet die genau? Habe ich da irgendwo das Datum? Ja, 6. Februar. Das ist auch eine Komödie, eine sogenannte berührende Komödie. Da versteht Harry, der Waschanlagenbesitzer alter Schule, die Welt nicht mehr, als sein Sohn als stolze Transfrau Desiree nach Alabama zurückkehrt, also mitten in die Südstaaten. Und diese Heimkehr, die bewirkt natürlich dann einiges vor Ort, ja, ehemalige Freunde, Kollegen, dann potenzielle Liebhaber und so weiter, soll eine sehr gute Serie sein. Was fandst du jetzt so lustig hier an Transgender?
Nein, nicht daran, sondern an eine berührende Komödie. Ich musste spontan an School of Rock denken beim Elternabend. So. Ja, ich habe ihre Kinder berührt und sie haben auch mich berührt.
Ach so.
Also, Moment. Da musste ich gerade dran denken.
Einen habe ich noch. Eine Serie, die auch am 6. Februar auf Netflix startet. Und das ist eine Miniserie in der besten Tradition von Dark, von der Netflix-Produktion. Hier geht es um Cassandra. Die heißt auch so, die Serie. Cassandra ist eine elektronische Haushaltshilfe. Und die wurde für Smart Homes entwickelt.
Gab es auch noch nie sowas, ne?
Da ist einiges dann im Argen, denn als Samira mit ihrem Ehemann David und den gemeinsamen Kindern Finn und Juno in das leerstehende Haus einzieht, wird Cassandra aus ihrem jahrzehntelangen Schlaf erweckt. Also die ist so in den 50er Jahren irgendwann gebaut worden. Der sprechende Roboter, der mit im ganzen Haus installierten Bildschirm vernetzt ist, stellt die Familie bald nicht nur mit seinem antiquierten Weltbild vor Herausforderungen. Während die Roboterdame mit perfiden und manipulativen Methoden versucht, Samira als Mutter und Ehefrau ihrer Familie zu ersetzen, kämpft eine Frau namens Cassandra in den 60er und 70er Jahren darum, den perfekten Schein ihrer Familie zu wahren. Also irgendwie so auf mehreren Zeitebenen. Klingt sehr spannend. Netflix ist da eure Anlaufstelle für Cassandra. Da wird dann bestimmt auch wieder so ein Banner auf Netflix sein, wenn das neu startet. Ich glaube, das lassen die nicht so ohne weiteres versenden. 6. Februar. Das waren meine Serientipps und dann sind wir eigentlich durch für heute. Oder hatten wir Kommentare? Da war doch, glaube ich, ein Kommentar, auf den ich noch eingehen wollte. Meine Seite, ja. Ja, zu 6 richtige. Glück ist nichts für Anfänger. Da waren hier einige Kommentare. Warte mal.
9 Kommentare steht hier.
Ja, gucken wir doch mal durch.
Jetzt aber.
Genau. Nämlich, Metropolkino Gera hat tatsächlich bei mir kommentiert. Sie haben tatsächlich noch diesen Kinogong vor dem Film, wo dann der Vorhang aufgeht. Und da habe ich gleich mal ein Emoji mit Herzchen dagelassen. Und der Martin, das war etwas verwirrend für mich, was er da geschrieben hat. Er hat nämlich geschrieben, endlich mal zur Sneak geschafft und dann das Applejack, das war echt hart, sind froh, wieder im Heimkino zu sein. Ich dachte, war der bei uns in der Sneak?
Nee, da kam, bei uns bestimmt nicht.
Da kam doch Wolfman und was ist Applejack, habe ich gesucht. Und irgendwie war dann klar, dass er wohl offensichtlich im UCI Hamburg ins Kino geht und er schreibt das als schwarz-weiß gehaltenen Trickfilm ohne Dialoge in gezeichneter Landschaft, aber irgendwie hat er wahrscheinlich den Filmtitel missverstanden, weil mit Applejack hatte das nicht viel zu tun, sondern der Film heißt ja Hundreds of Beavers, also irgendwie ganz verwirrend. Also ja, wahrscheinlich war er nach der Sneak so verwirrt und hat diesen Kommentar da gelassen. Ja. Und deswegen ging es ein bisschen da hin und her.
Man weiß
und
es nicht.
Der Seba hatte noch was geschrieben, wo ich eigentlich die Kate darauf hingewiesen hatte, dass sie vielleicht mal antwortet, hat sie bis jetzt noch nicht getan. Der hatte nämlich zu dem Thema mit den 3 Fragezeichen hat gesagt, also Karpatenhund ist das Hörspiel Nummer 3. Der erste war wohl der Super-Papagei. Ui. Aber er bedankt sich für den tollen Podcast und das Entstehen und die Aufnahmen von den... Nee, Es gibt einen ganz tollen Podcast so rum. Ja, sagt nicht, dass wir einen guten, okay. Und wir sollen mal in das Videospielmuseum nach Karlsruhe gehen, das legt er uns ans Herz. Stimmt, ich kann mich erinnern, das hat er schon vor einiger Zeit getan, aber ich sag mal so, nach Karlsruhe zieht mich immer nicht so wahnsinnig viel, da habe ich jetzt nicht so viel zu tun und ja, deswegen Gamescom, da wird halt auch immer sehr, sehr viel ausgestellt. Das sind auch, glaube ich, die Retro-Games aus Karlsruhe, die haben da auch immer einen Stand, wo so ein paar Sachen zeigen und da sehe ich dann noch andere Sachen, Flipper und so weiter. Ja, vielleicht mache ich es irgendwann mal, wenn es mich dahin verschlägt, dann ja, wäre ich da vielleicht dann auch mal rein.
Vielleicht dann nicht mit deinem Auto, da ist ein VfB-Bepper drauf.
Stimmt, genau, nicht, dass es dann zerlegt.
Profi-Tipp.
Ja, oder ich überklebe den dann. Nee, mache ich nicht. Okay, dann vielen Dank an alle da euch da draußen fürs Zuhören. Lasst Kommentare da wieder, also die vielen von der letzten Folge. Das ist jetzt die Benchmark, das möchten wir bei dieser Folge auch haben. Oder war es nur, weil Kate dabei war? Das jetzt
ja, ist schon Challenge. Okay, das merk ich schon.
Genau,
das
ist, vielleicht.
Jetzt kriegen wir wahrscheinlich Kommentare, bring Kate back oder sowas.
Vielen Dank auch fürs Teilen ans Metropolkino, die haben das auch nochmal geteilt, die Podcast-Folge. Viele Grüße an alle, die vielleicht aus der alten Heimat, aus Gera hier noch mit zuhören, die jetzt durch die Folge mal mit reingeschnuppert und reingehört haben. Ich hoffe, für euch war auch ein bisschen was dabei. Und dann Chris, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns morgen in der Sneak Preview. Mal gucken, was uns da erwartet. Bis dann.
Ich hoffe doch.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Bis bald im Kinocast.